ist ganz früh am Morgen, 5.42 Uhr, um genau zu sein. Der Dschungel erwacht und im Hintergrund hörst du das Meer rauschen. Ich bin seit wenigen Tagen in Costa Rica, wo für Andrea und für mich jetzt gerade ein neues Kapitel beginnt. Noch mit vielen Fragezeichen, aber einer starken inneren Stimme, die sagt, dass es richtig ist. Genau so, genau hier, genau jetzt. Eine Art innerer Kompass, der die Richtung angibt. Und um genau diesen inneren Kompass, den wir alle in uns tragen, geht's in der heutigen Podcast-Folge. Du hörst 1000 First Steps, deinen Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich habe so eine Freude, dass ich heute dieses Interview mit Michael Machetti mit dir teilen kann. 15 Jahre lang war Michael Privatpilot und all die Jahre war es sein Traumjob, wie er erzählt. Und dann bricht im vergangenen Jahr Corona aus und die meisten Flieger bleiben am Boden. Michael hat jetzt viel Zeit, um nachzudenken, verbringt mehr Zeit in der Natur als im Cockpit und stellt recht bald fest, irgendwie geht sich das alles nicht mehr aus. Wie wir mit der Erde umgehen, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen. Kurz darauf kündigt Michael seinen Job, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Und was ich besonders spannend finde an diesem Gespräch und vor allem am Zeitpunkt dieses Gesprächs, Michael steckt gerade mittendrin in diesem Lebenswandel. Und da sind auch bei ihm jetzt noch viele Fragen offen und auch Ängste im Spiel, wie er ganz offen und ehrlich erzählt. Weil im Nachhinein ist es ja viel leichter, darüber zu erzählen, wenn man die Punkte schon miteinander verbinden kann und mehr Klarheit hat. Und daher schätze ich es sehr, dass wir jetzt schon so ein offenes und unglaublich inspirierendes Gespräch führen konnten. Wir sprechen darüber, warum wir loslassen müssen, um Platz zu schaffen für das, was das Leben von uns möchte. Und darüber, wie wir das Vakuum füllen können zwischen nicht mehr und noch nicht. Du findest das Interview übrigens auch als Video auf meinem YouTube-Kanal. Du findest mich da unter Jakob Horvath. Freue mich, wenn du da mal vorbeischaust. Und das Gespräch mit Michael ist ein Gespräch über Angst und Mut, über ein tiefes Vertrauen in etwas Größeres und die uralte Weisheit, dass wir den Ozean nicht überqueren können, wenn wir nicht bereit sind, die Küste aus den Augen zu verlieren.
Weil du kannst es vorher nicht abschätzen und nicht erkennen. Aber dann in dem Moment, wenn die Küste weg ist und du bist draußen am Meer und du weißt eigentlich nicht, du folgst nur mehr deinem Herzen, wenn du so willst, oder deinem Gefühl. Du hast keine Referenz mehr. Es ist wirklich dein innerer Kompass, der dich führt. Dann, genau dann ist der Zeitpunkt, wo dieses Vertrauen einem einschießt und das gibt einem so viel Kraft und das ist so ein tolles Gefühl auch, weil man einfach weiß, das ist so ein tiefes inneres Wissen, glaube ich, dass es gut gehen wird. Es kann eigentlich gar nicht schlecht gehen.
Michael und ich kennen uns erst seit wenigen Monaten persönlich. Er hört den Podcast schon länger und hat mir kurz vor seiner Kündigung ein E-Mail geschrieben und mir von seiner Lebenssituation erzählt. Und wenn du 1000 First Steps regelmäßig hörst, dann kennst du ihn auch schon, ein wenig zumindest. Denn Michael war es, der die Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen hat, nachdem uns in Rom der Van geklaut worden ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, Michael Machetti. Hallo Michael.
Hi.
Ja, hi.
Willkommen.
Ja, danke. Ich danke für die Einladung zu dir in dein schönes Haus hier am Wiener Stadtrand.
Ja.
Und herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke dir.
Ja. Die Geschichte, wie du jetzt hier, beziehungsweise ich hier bei dir und du bei mir im Podcast gelandet bist, ich finde, das ist eine Erwähnung wert.
Ja, ist auch schnell gegangen, oder?
Es ist irgendwie schnell gegangen. Wir kennen uns noch gar nicht lang. Ja. Vielleicht magst du die Geschichte erzählen.
Ja, wir kennen uns irgendwie nicht lang, aber trotzdem ist das Gefühl auf meiner Seite zumindest, ich verfolge dich schon eine Zeit lang, ne? seit 2017, wie du begonnen hast mit deiner Weltreise. Die ersten Facebook-Postings, kann ich mich genau erinnern daran, weil ich immer dachte, ich kenne das, ja, ich weiß, wie sich das anfühlt, das mit dem Autostoppen ja. Und so vom Matzleinsdorfer Platz weg. Und das habe ich lustig gefunden und irgendwie cool. Ja. Und dass das dann natürlich so weit geht bis Südamerika, war war spannend mitzuverfolgen. Und das, ich habe das, es war irgendwie nett, dich immer wieder dann in Abständen zu sehen und zu lesen, wie es dir geht und was du gerade machst. Und das waren spannende Sachen. Also da war ich schon, habe ich schon mit dir mitgelebt eigentlich. Ja. Und dann auch über die Jahre halt, wie du zurückgekommen bist und die Geschichte mit der Yoga-Ausbildung und mit dem Podcast dann letztlich. Ja, und dann habe ich schon Podcast-Folgen mir angehört. Und irgendwann im letzten Oktober, ne, in meiner Corona-Quarantäne im Hotelzimmer in München, habe ich wieder eine gehört. Und habe gedacht, so, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich da irgendwie mal was schreibe dazu.
Und das hast du gemacht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du es gemacht hast. Ich habe irgendwie jetzt so das Gefühl, jetzt wo wir da so sitzen, wirkst du so vertraut auch auf mich, als würden wir uns schon sehr viel länger kennen irgendwie, weil du aber auch so eine einladende, offene Art hast, die ich einfach auch extrem schätze. Und ich freue mich, dass du jetzt vom Zuhörer zum Interviewgast geworden bist und hier heute deine Geschichte ein bisschen mit uns teilst, was dich vor allem im vergangenen Jahr so bewegt hat. Mhm. Das war ja einiges, gell?
Ja.
Vielleicht ganz kurz nur, für die dich nicht kennen, du hast viele Jahre als Pilot von Privatjets jetzt gearbeitet. Mhm. Dein Traumberuf, wie du ja auch sagst und schreibst, ehemaliger Traumberuf, hast jetzt gekündigt. Mhm. Und nimm uns doch bitte mal ein bisschen mit zurück, weil ich finde es einfach so unglaublich spannend, jetzt nämlich auch mit dir drüber zu reden, als ich dich ja eingeladen habe in den Podcast, war es ja irgendwie, war von deiner Seite, glaube ich, nicht so ganz sicher, ja, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, sollen wir nicht noch ein bisschen warten, weil du bist jetzt gerade noch so in dieser Phase der Neuorientierung und es ist irgendwie alles noch so unklar. Und ich habe mir gedacht, aber genau das finde ich so spannend, weil du jetzt sozusagen als jemand erzählst, der mittendrin ist in diesem Zwischen nicht mehr und noch nicht.
Ja, irgendwie das Gefühl. Ja gut, mittlerweile ist es schon etwas, aber man weiß noch nicht, ob es aufgeht oder nicht. Ne? Ja. Aber ich bin jetzt total im Tun drinnen. Also das ist, das hat sich schon geändert. Aber
in kürzester Zeit.
In kürzester Zeit, das kann schnell gehen oft.
Ja.
Ja, nein, es war, also ich hatte das Zählkern irgendwie kurz zusammengefasst, das letzte Jahr. Es war sehr turbulent, sehr, sehr viele Höhen und Tiefen. Und angefangen hat es eigentlich ganz normal. Nichts anderes. Eigentlich hat es super angefangen, weil ich in meiner neuen Firma gerade mal ein halbes Jahr lang irgendwie war und auf ein neues Flugzeug gekommen bin, das also auch nagelneue Technik hatte. Und das ist für einen Piloten natürlich was ganz Feines. Und nette Kollegen und ist eigentlich super gelaufen. Mhm. Bis zu dem Tag, an dem Corona über Europa geschwappt ist. Das war Mitte März und dann war mal Stillstand. Und am Anfang, so wie alle, habe ich mir gedacht, ja gut, das wird halt jetzt mal 2-3 Wochen so sein. Mhm. Und dann werden wir da weitermachen. Und dann war es halt nicht 2-3 Wochen, sondern dann sind es Monate geworden. Und ich habe relativ bald eigentlich, dadurch, dass ich viel Zeit hatte, war ich viel draußen auch, weil das Wetter damals sehr schön und man hatte ständig Leute irgendwo spazierend gesehen und picknickend und so weiter. Und ich war auch drunter und war viel in der Natur und habe dann auch begonnen zu lesen und mich ein bisschen auseinanderzusetzen mit Themen wie, wie das eigentlich so ist im Alltag mit Flugzeugen. Ne? Wie viele Flüge finden denn eigentlich so statt in Europa jeden Tag?
Wie viele sind es
denn? Und bin dann auf eine Zahl gekommen, die mich auch, also es sind 30.000 Flüge pro Tag über Europa allein. Und also da waren schon ein paar Dinge dabei, wo, oder auch die Geschichte, wie viel Land eigentlich verbaut wird jeden Tag in Österreich, das war auch sowas, wo man wirklich die Schuhe auszogen hat. Es sind 18 Fußballfelder, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die jeden Tag in Österreich zubetoniert werden, wo die Böden versiegelt werden. Mhm. Und man merkt jetzt schon die Auswirkungen. Das ist was bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt. Das war vielleicht maximal irgendwo im Hinterkopf, aber sozusagen, man spürt es irgendwie noch nicht und es geht ja eh alles so wie immer.
Ja.
Und das kann man dann auch gut wegschieben. Also mir ist es zumindest geglückt, bis zu dem Zeitpunkt. Und dann nicht mehr. Und dann bin ich da, habe ich immer tiefer gegraben eigentlich und angefangen zu recherchieren und habe dann eine Geschichte geschrieben für den Standard. Das war im Juni, Anfang Juni, wo ich diese Gedanken auch einfach dann mal für mich selber auch zu Papier gebracht habe.
Ja.
Und gemerkt habe, da passiert jetzt gerade was, weil eigentlich entfremde ich mich der Welt, wie sie vorher war und wie sie eigentlich gepasst hat für mich.
Mhm.
Das war so der Anfang einer Reise, die mich dann über, und das ist eigentlich, hat sich dann sehr schnell entwickelt, wenn man sich denkt, das war eigentlich Anfang Juni, dieser Artikel, dann war Ende Juli habe ich gekündigt und bin dann noch geflogen wegen Kündigungsfrist etc. bis Ende Oktober. Und bin dann eigentlich schon Mitte oder Anfang Oktober ausgestiegen aus dem Cockpit in München, eben mit dann leider einem positiven Corona-Test, konnte nicht mehr meinen Dienst beenden, sondern war dann eben in Quarantäne. Und damit war die Pilotenkarriere vorbei.
Nur damit man sich das vorstellen kann, ich meine, Pilot wird man ja nicht einfach so. Das ist ja ein unglaublicher Prozess, den man durchlaufen muss. Das muss man wirklich wollen, oder?
Ja, ja.
Das braucht ja ein unglaubliches Commitment. Das heißt, das war wirklich mal, wie wichtig war denn dir dieser Job in der Vergangenheit?
Ich habe, mir war der Job sehr wichtig. Ich habe ganz viel Zeit natürlich investiert und auch ganz viel Geld investiert in die Ausbildung. Ich habe 2003 angefangen, da war ich gerade 30 damals, mit dem Fliegen, ursprünglich nur als um den Privatpilotenschein zu machen, als Hobby, weil es mich fasziniert hat. Und während ich diesen Kurs gemacht habe, habe ich dann andere Kollegen kennengelernt, die wollten von Anfang an Berufspiloten werden.
Ja.
Und mit denen so die ersten Schritte gemacht und dann auch die ersten Alleinflüge, wo man sich dann zu zweit so ein kleines Flugzeug nimmt, gerade mit einem ganz frischen Schein, gell? Und irgendwie mit schweißnassen Händen. Aber ist alles gut gegangen. Waren lustige Momente. Und die haben dann mich immer weitergezogen, beziehungsweise war es dann schon auch meine eigene Leidenschaft, die immer größer geworden ist. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, nächster Kurs gemacht und dann Instrumentenflug gemacht und zwei Motorik gemacht, irgendwann einmal bis zum großen Verkehrsflugzeug die Berechtigung. Und dann habe ich gedacht, okay, also jetzt eigentlich der Zeitpunkt, um zu sagen, entweder oder, ne? Entweder ich lebe es jetzt auch.
Ja. Davor warst du Journalist eigentlich?
Davor war ich Journalist, ja. Lang eigentlich, seit der Schulzeit, von der Schulzeit weg. Und ja, das war der Einstieg ins Fliegen. Für mich auch in gewisser Weise überraschend gegangen, weil ich es nicht vorgehabt habe. Also ich war nicht so der im Kindergarten schon gesagt hat, ah, ich will Pilot werden. aber es hat mir sehr viel Freude gemacht und es war eine große Challenge auch für mich. Und lange Jahre war das super.
Ja. Nimm uns doch bitte mit an diesen Tag, oder vielleicht war es nicht ein Tag, es war so diese Zeit, habe ich jetzt verstanden, so Juni, Juli. Was war das für ein Gefühl, als du gewusst hast, das geht sich nicht mehr aus?
Es war so ein kleiner Riss am Anfang oder ein kleiner Spalt, der immer größer geworden ist. Und ich wollte das am Anfang, mir war das nicht klar, was das für Konsequenzen hat für mich selber. Und ich wollte es vielleicht auch gar nicht wahrhaben am Anfang. Ich habe mir gedacht, ja, das ist alles wirklich nicht erfreulich, aber ich wäre nicht auf die Idee kommen, gleich am nächsten Tag zu kündigen. Also das hat schon gebraucht. Und ich bin dann das erste Mal wieder eingestiegen ins Cockpit nach, glaube ich, 4 oder 6 Wochen wieder, um wieder zu fliegen, und hatte total Freude dran.
Ja.
Und war froh und habe gedacht, irgendwie, ja, das ist es immer noch. Ja. Aber mit jedem Tag mehr, der vergangen ist, und jeden Tag mehr nachdenken und dann auch immer weiter lesen in die Richtung, dann bin ich eben über den Charles Eisenstein gestolpert. Und der war auch ein Eye-Opener für mich, also wo ich mir dann gedacht habe, ja, eigentlich hat der recht mit dem, was er schreibt. Und eigentlich ist es so, dass selbst wenn mir mein Job jetzt Spaß macht, aber das geht auf Kosten von jemand anderen. Das ist ein Luxus, der von anderen bezahlt wird, jetzt nicht monetär, sondern an Ressourcen auch, was wir da verblasen. Und einfach nur aus Jux und weil es so schön ist und lustig ist, das war irgendwann einmal nicht mehr möglich.
Du hast gesagt, du bist für einen Oligarchen von Moskau nach Italien geflogen, um einen Anzug abzuholen.
Von Moskau nach Paris.
Oder von nach Paris, ja.
Ja. Also das war eh eines der groteskesten Erlebnisse. Das war noch vor der Finanzkrise, glaube ich, 2008 oder so um den Dreh herum, wo halt auch damals in der Welt gerade die Reichen, glaube ich, auch das Gefühl hatten, es geht eh alles, ne? Ja. Alles ist möglich. Und der hat uns dann halt zu seinem Schneider geschickt nach Paris, sind von Moskau, glaube ich, gewesen, 3,5 oder 4 Stunden Flug, eine Richtung, und dann wieder zurück, um den Anzug dort abzuholen.
Du hast gesagt, wie viele 1000 Kilo Treibstoff pro Stunde verbraucht so ein Privatjet?
Das kommt jetzt auf die Type an. Der letzte waren jetzt ungefähr, kannst rechnen, 1500 Liter in der Stunde. Mhm. Das war schon sehr sparsame Type. Ja, also,
ja. Du hast den Charles Eisenstein erwähnt. Ein Autor, den ich auch sehr, sehr schätze, vor allem sein Buch Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. Für diejenigen, die dieses Buch nicht gelesen haben, kannst du vielleicht nur ganz kurz sagen, was hat dich denn da besonders fasziniert? Was hat dich abgeholt in dem Buch, das dann auch beigetragen hat zu diesem Bewusstseinswandel bei dir?
Also mich hat schon mal fasziniert seine persönliche Geschichte, weil er ja einer ist, der, ich weiß jetzt nicht, Yale oder Harvard, er war oder jedenfalls eine der Elite-Unis, auf denen er studiert hat. Und dann aber das Gefühl hatte, er ist aber da falsch, er ist nicht dort beruflich, wo er eigentlich hin will. Und dann jahrelang auch gekämpft hat, und das war ganz offensichtlich nicht sehr lustig, und dann auch Scheidung und so weiter, wo er sich komplett verloren gefühlt hat, bis er draufgekommen ist, was eigentlich so seine Rolle ist in dieser Welt. Und das bringt mich schon wieder zu dem Punkt, der mich eigentlich am meisten fasziniert dran, nämlich, dass jeder eine Gabe hat und ein Talent hat. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch hat etwas zu geben in dieser Welt. Und das, finde ich, ist ein total schöner Gedanke. Und ich glaube auch daran, dass es so ist. Ja. Und so wie er seine Rolle gefunden hat, so habe ich mir gedacht, die Rolle, die ich bis jetzt gespielt habe, die war jahrelang in Ordnung für mich und hat gepasst, aber jetzt passt sie nicht mehr. Ja. Es gibt eine, die mehr passt. Ja. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach dieser Rolle.
Ja. Darüber mag ich dann natürlich noch mit dir sprechen, was denn da jetzt so die neuen Ideen sind und die neuen Perspektiven auch für dich. Aber was mich ja auch total beschäftigt an dieser Frage ist, also ich glaube, das beschäftigt viele Menschen, die sozusagen sind ja total zwei verschiedene Paar Schuhe, zu erkennen, dass es das eine nicht mehr ist, aber dann sich auch wirklich aufzumachen und zu sagen, okay, und ich fasse jetzt all den Mut, den ich finden kann, und gehe diesen Schritt und kündige einen Job, wo sich die Kollegen die Stirn runter sagen, was machst du da? Ja, sowas aufzugeben. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Als ich beim ORF gekündigt habe, da haben mir auch ganz viele gefragt, ob ich nur dich bin. Und ich glaube, vielen Menschen geht's genau so, sie erkennen irgendwo so diese, das Alte ist irgendwie vorbei, aber es fehlt jetzt noch an den ganz essentiellen Schritten. Und ich finde es immer wieder sehr ermutigend zu hören, wie es anderen Menschen dabei geht, nämlich auch zu hören, nein, das sind auch keine Superhelden. Auch die hatten Angst, auch die haben Zweifel, auch die haben gelernt, irgendwie damit umzugehen, um dann ihrem Herzen zu folgen. Wie war das bei dir, Michael? Welche Ängste waren da bei dir?
Ja, also du kennst das eh selber. Sowas muss man dann auch erstmal aushalten können. Das ist nicht so leicht, weil die Ängste sind da und die kommen auch und die beißen einen ins Knack in der Nacht, wenn man da liegt und gerade an nichts zu denken hat. Und dann kann man stundenlang wälzt man sich und überlegt sich, ne? Ist das wirklich gescheit? Ne? Ich habe mir wirklich oft und lang ist das gekommen, dass ich mir gedacht habe, ich bin schon dafür, dass ich das jetzt mache. Also ich habe mir schon gedacht, ist schon okay so, Aber ich habe mir manchmal gedacht, vielleicht schätze ich aber diese Situation komplett falsch ein. Mhm. Vielleicht hätte ich es nicht jetzt machen sollen, mitten in der Krise, ja. Ja, mhm. sondern noch ein Jahr warten. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, unsere Lebenszeit ist endlich. Niemand weiß, wie lange man noch auf dieser Erde wandelt. Und gibt es auch den Spruch, es ist immer genug Zeit, aber es ist immer auch höchste Zeit. Mhm. Und so ist es, glaube ich. Also wenn man das Gefühl hat, man sollte jetzt was tun und weitergehen, dann soll man das auch machen.
Ja. Du schreibst ja in dem jüngsten Standardartikel, den du geschrieben hast, wo du diese Geschichte ja auch erzählst, wo du eine unglaubliche Resonanz bekommen hast auch, hast du einen Satz von einem, also ein Zitat erwähnt, du kannst nicht den Ozean überqueren, wenn du nicht den Mut hast, die Küste aus den Augen zu verlieren. Ja. Ich glaube, so ähnlich,
ja,
gell?
Vom André Gide, ja.
Vom André Gide.
Ja, ein schönes Zitat, über das bin ich übrigens gestolpert damals in dem Hotelzimmer in München während der Quarantäne. Und es gibt immer wieder so Sprüche oder Zitate, die mich dann genau treffen, wo ich mir denke, ja, das ist es. Und das war eines dieser Zitate, weil es einfach genau auf meine Situation gepasst hat. Und ich hatte schon noch lang eigentlich über Wochen das Gefühl, naja, vielleicht muss ja dieser Schnitt jetzt nicht ganz so abrupt sein. Ne? Vielleicht kann ich mir ja zum Beispiel was ausverhandeln, ja, mit meiner Firma, mhm, und sagen, ich gehe quasi im Soft-Modus, ja, mhm, und fliege jetzt halt nur mal ganz wenig und, ja, irgendwann, und das fädelt dann so aus. War auch eine Überlegung, vielleicht ist auch gar nicht die unklügste Überlegung, aber was ich dann eben in diesem Zitat erkannt habe, ist ja, du bindest dich damit, ja, du kommst nicht los und es verhindert, dass du wirklich frei wirst in deinem Denken. Mhm. Und das ist so ein ganz wesentlicher Punkt auf der Reise.
Ja, und ich kann es nachvollziehen, wenn man es jetzt einerseits metaphorisch sieht, aber auch, wenn man es wirklich, ich meine, als ich den Atlantik auf dem Segelboot überquert habe, war es genauso. Ich hatte so eine Angst davor, auf dem offenen Meer zu sein. Ich habe sowas überhaupt noch nie gemacht.
Ja.
Und ich erinnere mich noch so gut, als ich eines Morgens aufgewacht bin, es war der erste Morgen auf hoher See, und ich gehe raus an Deck und blicke mich um und 360 Grad war nur mehr Ozean. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich keine Küste mehr vom Boot aus gesehen, mhm, habe. Und ich habe mir gedacht, wenn das eintritt, dann wird mich die Angst überkommen. Aber das war nicht so. Als ich dann in der Situation war, es war eine unglaubliche Faszination da. Sein Abenteuergeist, seine Neugierde und gleichzeitig aber auch ein Vertrauen.
Das finde ich ist ein ganz wesentlicher Punkt, was du jetzt ansprichst. Und das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, dass du wirklich dann erst, aber wirklich dann in dem Moment, weil du kannst es vorher nicht abschätzen und nicht erkennen, aber dann in dem Moment, wenn die Küste weg ist und du bist draußen, ja, am Meer und du weißt eigentlich nicht, du folgst nur mehr deinem Herzen, wenn du so willst, oder deinem Gefühl. Ja. Du hast keine Referenz mehr. Es ist wirklich dein innerer Kompass, der dich führt. Ja. Dann, genau dann ist der Zeitpunkt, wo dieses Vertrauen einem einschießt. Und das gibt einem so viel Kraft. Und das ist, ja, so ein tolles Gefühl auch, weil man einfach weiß, das ist so ein tiefes inneres Wissen, glaube ich, dass es gut gehen wird. Mhm. Es kann eigentlich gar nicht schlecht gehen.
Ja. Ist das dann auch der Kontakt so mit deinem, auch mit deinem eigenen höchsten Potenzial, weil du dann feststellst, wenn es drauf ankommt, nämlich wenn ich wirklich in der Situation bin, wo ich jetzt dieses oder jenes tun muss, dann fallen mir schon die richtigen Dinge ein. Nur natürlich kann dir das im Vorfeld nicht einfallen, wenn du jetzt im, ja, Kopf alles zerdenkst, kommst du natürlich nicht drauf und dann wird, ja, das ein riesengroßer Berg, der Angst macht. Ja. Aber wenn du in der Situation, ja, bist, stellst du fest, ich habe das eh alles in mir. Ja. War das bei dir auch so?
Ja, das war schon so. Das ist, wie auch immer man das nennen mag. Aber das ist zum Beispiel auch was ich versuche zu kultivieren, was mir ganz wichtig ist als, das ist so ein Dialog mit seinem eigenen Innern, wenn man so will. Ja. Und ich mache das wirklich jeden Tag in der Früh, dass ich aufstehe und mich hinsetze und meditiere und in dieser Zeit auch das Gefühl habe, ich komme wirklich zu mir und ich sehe die Welt in einer eigenen Perspektive, die nichts mit der Alltagsperspektive zu tun hat. Aber da kommt die Kraft her eigentlich, dann zu sagen, ja, das ist der richtige Weg. Oder, ja, das nordet dann die Kompassnadel.
Aha, spannend. Du hast mir erzählt, vor circa 2 Wochen, als wir telefoniert haben, ich gerade im Südburgenland, du in Wien, hast du gesagt, es fasziniert dich so, was du da auf dieser inneren Reise gerade so entdeckst. Magst du uns ein bisschen erzählen davon? Was entdeckst du da? Oder was hast du da jetzt so jüngst entdeckt, was dich so fasziniert?
Ja, es ist schwer in Worte zu fassen. Man kann es anhand von ein paar Begebenheiten vielleicht festmachen. Es hat eigentlich begonnen, so richtig intensiv zu werden im Dezember. Und es hat damit begonnen, oder ein Ausdruck dessen war, dass ich hoffe, es ist ihr nicht ganz unrecht, wenn ich das jetzt erzähle, aber ich mache es jetzt einfach. Meine ehemalige Zeichenprofessorin im Gymnasium, die habe ich gekriegt, da war ich 11 oder 12. Und ich bin mit der gar nicht klargekommen und sie hat mich begleitet, bis ich 15, 16 war. Und wir haben uns wirklich gematcht und es war nicht schön. Und sie hat mir nicht genügend im Zeugnis gegeben und wir sind gemeinsam bei der Direktorin gesessen und wir haben uns also wirklich wie Katz und Maus, wie Feuer und Wasser. Es war, wir haben uns gehasst, glaube ich. Das kann man, also ich für meinen Teil kann das mal so sagen.
Okay, ja.
Es war sehr intensiv. Und obwohl meine Schulzeit schon lange vorbei ist, 30 Jahre wären es heuer, hat mich diese Person immer wieder mal in Abständen beschäftigt. Und was ich mit ihr verbunden habe, war so eine gewisse Gnadenlosigkeit und Härte. Mhm. Weil ich damals, das war in so einem Alter, wo ich am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, wie ich noch kleiner war, eben mit 12, sie tut mir Unrecht. Und mit 14, 15 habe ich das Gefühl gehabt, so, und jetzt gebe ich aber zurück, kontra was geht. Mhm. Und diese Unnachgiebigkeit war ganz stark gekoppelt mit diesen Erlebnissen von damals. Und diese Unnachgiebigkeit ist mir jetzt wieder begegnet, in einer ganz anderen Form, bei einer Streiterei mit einem Nachbarn. Und ich habe da lang nicht drüber nachgedacht, aber in diesem Dezember habe ich mal drüber nachgedacht. Da hat mich auch die Rosi Wagner, die du ja auch kennst, Yoga-Lehrerin, ja. Hat mich da auch auf die richtige Fährte gelotst und gesagt, schau dir das mal genauer an, da hat's was. Und sie hat dann auch den Vorschlag gebracht, schau, ob du diese Zeichenprofessorin irgendwo finden kannst, ja. Und triff dich mit ihr. Und ich habe mir zuerst gedacht, was ist das für eine schrullige Idee, warum soll ich nicht jetzt die und so, und mir zieht immer noch alles zusammen, ja. Wenn ich die irgendwo durch Zufall mal sehe. Also, ja, und genauso habe ich es dann gemacht letztlich. Ich habe die über Schulkollegen ihre Nummer rausgekriegt. Ich habe ihr eine E-Mail geschickt. Wir haben uns getroffen. Ich habe erklärt, was in mir vorgeht. Ich habe das erklärt, wie ich die Dinge sehe. Und ich wollte einfach ihre Perspektive. Und ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, es ist wichtig für mich in meinem Leben, um weiterzukommen. Um nicht immer irgendwie an derselben Mauer zu enden, ja. mit einem Gefühl der totalen Abneigung. Mhm. Und das war so ein wirklich wundersames Gespräch und ein Spaziergang. Wir sind durch Schönbrunn gegangen, war dann schon Ende Dezember, kurz nach Weihnachten. Und sie hat sich entschuldigt, sehr bald, nach 5, 6 Minuten.
Sie hat sich entschuldigt.
Für das, was so lange zurückliegt. Es tut mir leid. Wow. Ich habe das damals nicht besser können. Ich sehe das heute auch anders. Unglaublich. Wenn das wirklich so war, tut mir das leid. Und wir sind dann 2 Stunden lang spaziert und dann am Bankerl gesessen. Und am Schluss haben wir uns umarmt.
War ich das schön.
Und ich habe das Gefühl gehabt, wow, ja, also unglaublich, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ja. Und es hat mich so befreit. Ja. Es war wie, als würde eine Mauer eingerissen werden und da, wo bis jetzt Schatten war, strahlt die Sonne durch. Es war unglaublich. Sie hat mir dann auch gratuliert zu der Geschichte im Standard und hat sich gemeldet und gesagt, war so mutig und so toll und so ein toller Charakter. Und es hat mich einfach irrsinnig gefreut, den Schritt gemacht zu haben.
Das berührt mich extrem, weil ich denke mir so oft, oder man hat Erinnerungen an Erfahrungen, die man vor langer Zeit gemacht hat. Und in dieser Erinnerung ist es als negative Erfahrung abgespeichert. Ja. Der Mensch hat sich längst weiterentwickelt. Ja. Der ist längst ein anderer Mensch, so wie man selbst auch ein anderer ist. Ja. Aber trotzdem, wenn man sich nie damit beschäftigt hat, ist das abgespeichert als etwas Negatives, das einem Energie nimmt oder dafür sorgt, dass solche Muster, wie du es jetzt beschrieben hast, immer wieder, man dreht sich im Kreis, oder? Man rennt immer wieder gegen die gleiche Mauer. Ja. Und eigentlich braucht's das Hinschauen.
Ja.
Und dann sagen, okay. Und es ist ja extrem mutig, dann auch zu sagen, okay, ich rufe sie, oder ich weiß nicht, hast du sie geschrieben oder angerufen?
Ich habe ihr geschrieben, ja. Wir haben uns eigentlich über E-Mail verabredet. Ja. Und sie kam, also es war auch lustig, ne, weil ich habe schon gewartet, sie ist dann gekommen, ich habe sie von der Ferne gesehen, ich habe sie erkannt. Und am Anfang hat es mir auch irgendwie so ein bisschen den Magen, wo ich mir gedacht habe, wird das gut gehen?
Ja. Ja.
Aber es, ja, auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja, was hast du denn zu verlieren? Ist ja völlig egal eigentlich. Ne?
Ja. Ja.
Und ja, war sehr lohnend. Mhm. Für beide, nämlich auch für sie, glaube ich, war es sehr lohnend.
Ja. Ja. Das heißt, diese Reise, auf der du da jetzt bist, die ist ja eigentlich viel größer als nur, du wechselst den Job.
Ja.
Also jetzt können wir sagen, ja, was ist da jetzt so besonders? Ja, kündigt deinen Job, macht jetzt was anderes. Ich habe das Gefühl bei dir, das habe ich von Anfang an gehabt, seit deinem ersten E-Mail, das du mir geschrieben hast, da ist etwas im Gang, das sehr viel größer ist.
Mhm.
Wie würdest du das beschreiben? Was entsteht da gerade bei dir?
Ich kann das nicht sagen. Es klingt wahrscheinlich auch blöd, wenn man es selber versucht zu benennen. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich spüre, dass es mit mehreren Dingen zusammenhängt. Und ein Ding ist Yoga.
Mhm.
Ja, einfach dieses sich zurücknehmen, auch in der Meditation. Und dieses zu sich finden. Und für mich ist es immer ganz stark, auch eine andere Perspektive einzunehmen als diese Alltagsperspektive.
Ja.
Das finde ich ist so bereichernd. Und wenn man da einmal diese Türe ein bisschen öffnet, dann fällt Licht rein und dann will man mehr haben und dann will man da irgendwie nachschauen, was dahinter ist.
Ja.
Und ich glaube, je mehr man das macht, desto mehr wird man belohnt auch. Letztlich weiß man nicht, wo es hinführt.
Mhm.
Aber es begegnen einem Zeichen, dass man auf dem richtigen Weg ist.
Ja.
Und es verändert sich irgendwie alles rundherum. Also eben, die Zeichenlehrerin ist ein Beispiel, aber auch in meiner Beziehung und auch in der Beziehung zu meinen Kindern zum Beispiel, ändern sich Dinge. Das ist spürbar für mich und das ist sehr, sehr spannend. Das ist wirklich eine spannende Reise. Und ich denke mal, das ist es eigentlich, worum es geht im Leben. Ja? Nicht der Job und nicht die Pension oder ich weiß nicht, die Kohle, die man verdient oder nicht verdient. Natürlich, ja, wissen wir alle, ja. Wir wollen alle unser Leben verdienen können, aber da gibt es eine ganze Bandbreite und eine Palette. Und wichtig ist auch zu erkennen, was du ja auch schon lange erkannt hast, wie reich wir eigentlich sind mit unseren auch inneren Ressourcen.
Mhm.
Und nicht immer sich darauf zu konzentrieren, was ist alles nicht da, sondern was ist da und wie großartig ist das, es auch nutzen zu dürfen.
Ja. Das ist ein richtiger Shift im Bewusstsein, ein Bewusstseinswandel vom Mangel in die Fülle eigentlich.
Ja. Also
ein ganz, ganz, ganz essentieller Teil davon. Jemand, der jetzt zuhört und vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, ja, vielleicht einen ganz anderen Job gemacht hat, vielleicht schon den Job aufgegeben hat, vielleicht auch nicht den Job, vielleicht geht es gar nicht um den Job, vielleicht ist es ein Beziehungsthema oder vielleicht hat es zu tun mit der Situation, in der wir uns alle jetzt gerade wiederfinden, mit Corona und wie wir damit umgehen, so der Aufbruch in eine neue Zeit, wie auch immer das jeder Einzelne für sich sieht und definiert. Was kannst du denn weitergeben jetzt aus deiner eigenen Erfahrung, was hilft? Was hilft, dieses Vakuum zu füllen, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht? Wenn man wirklich in dieser Phase ist, zwischen nicht mehr und noch nicht.
Also wieder, ich kann nur das sagen, wie es mir selber gegangen ist und wo was mir geholfen hat.
Ja.
Und das war mal, also wenn wir jetzt von dem Job ausgehen, ich glaube auch, dass es jetzt nicht nur um den Job geht, aber man kann es daran sehr gut festmachen, ist, dass ich mir mal gedacht habe am Anfang, okay, da kommt sehr schnell mal dann die Angst. Ja?
Mhm.
Und die Vernunft, die sagt irgendwie, okay, aber Was wird's denn jetzt? Ne? Und auch die Bekannten und so, die dann fragen, hast du aufgehört? Ja? Was machst du denn jetzt?
Ja.
Und da war es für mich wichtig, mal den Druck selber mir rauszunehmen und zu sagen, okay, ich gebe mir jetzt innerlich ein Jahr Zeit, um was Neues zu finden. Und ich habe das auch nach außen hin kommuniziert. Ich habe es meiner Mutter gesagt, die natürlich auch irgendwie von den Socken war. Was? Und ich gesagt, ja, du, ein Jahr lang brauchst du mich jetzt nicht fragen. Ein Jahr lang gebe ich mir Zeit, um zu suchen. Nach einem Jahr darfst du dann sagen, was ist jetzt Michael?
Okay.
Und das hat viel Druck rausgenommen. Das war schon mal fein. Und dann habe ich selber immer wieder Gelegenheiten wahrgenommen und auch gesucht, um in die Stille zu gehen. Ich glaube, das ist für mich eine große Ressource, die Natur und die Stille, die man dort finden kann, sei es jetzt am Berg oben. Ich war zur Sonnenwende in Gastein, wer auch immer es kennt, Sportgastein hinten, der Talschluss da im Nassfeld, und habe dann dort übernachtet.
In einer Hängematte?
Nein, dazu war es zu kalt, aber in meinem Auto.
Also die Wintersonnenwende?
Ja, die Wintersonnenwende war das. Aber und im August habe ich was Ähnliches gemacht und bin in der Nähe von Maracell einfach mit Hängematte auf einen Berggipfel gegangen und war dort 3 Tage lang.
Ohne Essen?
Ohne Essen, nur mit Wasser und nur mit mir. Und solche Dinge bewegen einfach was, weil man ganz klar bei sich ist, irgendwann, früher oder später, und nicht dauernd abgelenkt wird.
Ja.
Und das kann auch sehr anstrengend und zehrend sein. Und wie ich im Sommer auf dem Berg war in Maracell, sind viele Tränen auch geflossen. Also das war ich selber auch überrascht, weil dann so Dämme brechen und man da sitzt und sich irgendwie nicht auskennt, aber dann am Schluss schon auch sehr erleichtert ist.
Ja.
Und dieses Spüren eben, ja, im Einklang sein mit sich selber, dann wird's auch so klar, wie der nächste Schritt ist.
Mhm.
Der ergibt sich, den erkennt man dann einfach, da braucht man nicht viel nachdenken, das spürt man dann.
Ja.
Ja. Also das sind so Dinge, die mir viel helfen, und dann auch die Yoga-Geschichte, um das einfach im Alltag zu kultivieren, und die Meditation, einfach jeden Tag einen Zeitraum frei zu machen dafür. Und es fühlt sich gut an. Man startet dann schon anders in den Tag rein und steht anders auf. Und ja.
Und es ist nicht ein Jahr vergangen, noch nicht einmal ansatzweise, und du stehst schon auf der Matte mit einer recht konkreten neuen Idee. Magst du ein bisschen darüber erzählen, was hat sich da denn bei dir jetzt so in den letzten 2 Wochen entwickelt? Ich habe das Gefühl, das ist so wahnsinnig schnell gegangen. Vor 2 Wochen erzählst du mir am Telefon von, das könnte was werden, eine Idee, und jetzt ist die Website fertig und der erste Workshop geplant. Erzähl ein bisschen.
Ja, es ist sehr schnell gegangen. Es war eine sehr große Dynamik, die sich da entwickelt hat. In Wirklichkeit natürlich schon länger darüber nachgedacht, was könnte sein, was ist es, was mir Spaß macht, was mich fasziniert. Und es war schon lange die Idee da, anderen zu helfen. Wir haben auch mal darüber geredet, ins Coaching für mich zu gehen, war eine der Varianten. Und jetzt hat sich's einfach sehr konkretisiert, auch eigentlich. Letzter Stein oder Auslöser war diese Geschichte im Standard, wo sehr viele Reaktionen da waren, auch von Pilotenkollegen, die gesagt haben, mir geht's genauso wie dir. Ich denke da ganz viel drüber nach, ich habe ganz viele Zweifel, eigentlich weiß ich nicht, ob es das noch ist, aber was soll ich denn machen, weil ich habe Familie und ich habe denen allen zurückgeschrieben, und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, aber das ist doch eigentlich genau das, wo ich einhaken könnte.
Mhm.
Und dann haben sich ganz schnell ganz viele Dinge irgendwie gefügt. Und ich weiß eh nicht, ob es gut gehen wird oder nicht, aber das ist jetzt gar nicht der Punkt, sondern es ist einfach dieses Spüren, da ist eine Idee, die fühlt sich gut an. Das ist irgendwie sehr stimmig. Und es fühlt sich so an, als würde auf einmal, als hätte man den Schlüssel in der Hand, der irgendwie die Tür sperrt, die bis jetzt, nämlich die große Panzertür, die bis jetzt immer zu war.
Und die nächsten 3 vielleicht auch noch.
Ja, also das, und dieses Gefühl habe ich gehabt, und ich habe mir gedacht, egal was da jetzt rauskommt, das ist der Moment, es zu machen. Das habe ich ganz deutlich gespürt. Und deshalb habe ich es gemacht, und deshalb habe ich da auch eine totale Energie entwickelt, die Dinge umzusetzen. Und dann ist alles sehr schnell gegangen. Dann kam irgendwie Anfrage vom deutschen Fernsehen, ob ich dort nicht was darüber erzählen möchte. Und dann der erste Workshop, und ein Kollege in Deutschland, der Experte ist für Transformation, wirklich ein super spannender Mensch, der auch Uni-Lehrbeauftragter an der Donau-Uni in Krems unterrichtet, MBA-Kurse 6 Jahre lang. der Jens Hollmann. Und mit ihm gemeinsam, wir haben uns beide jetzt, ich glaube, ihn hat das auch überrascht, weil er ist eigentlich ausgebucht in seinem Leben, ja, mehr als ausgebucht. Aha. Aber es hat ihm so Spaß gemacht, das gemeinsam zu entwickeln, dass er sich freigeschaufelt hat dafür. Und jetzt machen wir das mal gemeinsam und schauen, wo es uns hinführt.
Das heißt, er als Transformationstrainer, Coach, du als sozusagen Vermittler.
Ja, ich bin halt an der Pilotenbasis dran. Genau. Ja, wir haben gesagt, okay, jetzt fangen wir mal bei den Piloten an, weil das sind die jetzt geschrieben haben.
Ja.
Das sind die ich kenne, wenn auch nicht persönlich, aber ich weiß, wie die denken und fühlen, und ich kenne ja den Job.
Ich finde, das zeigt auch so schön, wie dein Mut, dich zu zeigen, dein Mut, mit deiner Geschichte nach draußen zu gehen, hat sozusagen den Raum geöffnet für viele andere, die sich plötzlich abgeholt und verstanden fühlen und dir schreiben. Und dadurch entsteht jetzt für dich wiederum was Neues.
Ne? Das ist ein guter Punkt, weil ich war mir nicht sicher am Anfang, wie ich die Geschichte geschrieben habe, ob ich die Geschichte unter meinem Namen publizieren soll.
Ja.
Also da kamen dann schon auch viele zögerliche Gedanken, wo ich mir dachte, ob das gescheit ist, weil du machst das sicher nicht nur Freunde damit. Kann man mal davon ausgehen, dass das nicht alle großartig finden, vor allem im Bereich der ehemaligen Firma. Mhm. Und ich habe das dann auch mit der Chefin beim Standard diskutiert, die Mia Eidelhuber vom Album, und letztlich sind wir dann beide zu dem Schluss gekommen, ja, es ist eh wurscht, wenn ich es unter einem Pseudonym schreibe, dann erkennen mich die mich kennen, sowieso, und sind mir auch nicht weniger böse. und letztlich ist es wurscht. Ja. Und ich habe dann gedacht, okay, man muss schon auch zu seiner Meinung stehen können.
Ja.
Und gut war's. Ja.
Und gut war's. Und jetzt sorgt deine Erfahrung dafür, jetzt wird deine Erfahrung sozusagen zum Schatz von anderen Menschen, durch das, was sich da jetzt vielleicht entwickelt.
Ja, ich hoffe, dass es, wenn es so ist, ist es großartig.
Ja. Ich denke mal, das ist halt, das kann ja auch ganz viel Mut machen, auch anderen Menschen zu sehen. Man geht jetzt selber durch eine Transformationsphase, und das ist ja bei Gott nicht immer leicht. Und gleichzeitig ist es so notwendig, weil man jetzt das aufbauen kann an eigenen Skills, Kompetenzen, Selbstbewusstsein, dass man dann weitergeben kann. Und sozusagen jetzt kannst du Menschen abholen in einer Zeit des Wandels, auch für Piloten, wo wahrscheinlich in nächster Zeit viele arbeitslos werden. und stehst du da und sagst, ja Leute, ich habe das schon erlebt. Und ich freue mich, wenn ich euch in irgendeiner Form weiterhelfen kann.
Ja, ich glaube, ein Punkt ist ja auch, so heldenhaft ist es ja auch nicht, wenn man einfach ein bisschen in größeren Bögen denkt und sieht, dass momentan sowieso in der Welt eine Zeit ist, wo sich Dinge verändern. Das macht es vielleicht nicht einfacher, weil das sind Systeme, die wirklich über Jahrtausende gewachsen sind und in unserem Denken ganz tief drinnen sind. Aber wir sehen ja auch, dass sich so nicht ausgehen wird. Und ich glaube, das wird immer mehr Leuten klar. Und da kann man dann sagen, okay, es wird so oder so passieren. Ja. Es gibt vom World Economic Forum Prophezeiungen, dass die Hälfte der Jobs in 5 Jahren wird von Maschinen gemacht werden. Und 50% der Menschen, die jetzt in einem Angestelltenverhältnis sind, werden ihre Skills und Core-Kompetenzen verändern müssen. Das heißt, diese Veränderung wird alle treffen, über kurz oder lang.
Ja.
Es wird kein Zurück geben zu der Welt vor Corona. Und wenn man das einmal weiß oder dann fällt es einem, glaube ich, auch nicht mehr so schwer, dann sperrt man sich vielleicht auch nicht mehr.
Was ist denn so deine Vision von einer Welt, zu der du gerne beitragen möchtest in den nächsten Jahren?
Ich glaube, ein Gedanke, der mich fasziniert, und das war auch in einem dieser Eisenstein-Bücher drinnen, ist, dass wir sehen einmal all das, was wir verlieren in erster Linie. Aber was wir nicht sehen, ist, was wir dadurch gewinnen. Das ist so wie, ich habe jetzt gerade mein Auto verkauft, ne? Habe ich erzählt vorhin.
Ja.
Habe ich jahrelang gehabt, war super, Land Rover, SUV, nur halt nicht sehr sinnvoll. Ich meine, er hat seine guten Seiten gehabt für uns, wie wir noch zu viert in den Urlaub gefahren sind und so weiter. aber mittlerweile hat er ausgedient und es passt auch, das jetzt loszulassen. Natürlich kann man sagen, ah ja, war toll, jetzt nicht mehr. Ne? Mhm. Aber man kann auch sagen, bei jedem Auto, das weniger in der Stadt fährt, gewinnen wir alle an Lebensqualität. Ganz sicher, weil es, und früher waren die Städte, ich meine, bis vor 100 Jahren hat es keine Autos gegeben in den Städten. Hm. Das war eigentlich Usus, dass man, der Knoflacher, der Verkehrsexperte, sagt das immer wieder, früher, wie er klein war oder seine Eltern, die sind in der Berggasse in Wien, sind die Kinder rodeln gegangen. Da hat es keine Autos gegeben und das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man jetzt als Fußgänger dauernd in der Rolle ist, dessen, der aufpassen muss. Ne? Der Autofahrer hat immer Vorrang oder ist immer der Stärkere. Jetzt bin ich eh schon weit abgeschweift. Nein, aber ja.
Also eine Welt mit weniger Autos, aber gleichzeitig auch mit mehr Bewusstsein. Was ist so die Essenz dieser neuen Welt, wenn man so will, dieser neuen Zeit auch, in die wir uns da jetzt bewegen?
Na, die Essenz, glaube ich, ist zu sehen, dass es kein Verlust ist, Dinge loszulassen. Wir sehen es immer als Verlust in erster Linie, aber wir gewinnen dadurch sehr viel. Wir gewinnen an Freiheiten. Wenn ich ein Auto verkaufe, dann ist es zwar weg, aber ich kann in der Stadt gut mit dem Fahrrad fahren oder mit Öffis fahren und ich brauche keinen Service mehr zahlen, ich brauche keinen Reifenwechsel mehr zahlen. Also ich gewinne auch ganz viel dadurch. Und das ist nur ein Beispiel von, das kann man durchexerzieren für 100 andere Felder.
Ich kann sagen, es lässt sich übertragen auf so ziemlich alles, was nicht mehr stimmig ist im eigenen Leben. Ne? Ja. Sagen, bis hierher war es gut, aber jetzt ist es Zeit für was Neues und das Alte darf gehen.
Ich finde es auch einen schönen Gedanken, mehr zu teilen. Also jetzt, wenn man es jetzt platt nimmt, irgendwie jeder hat seinen eigenen Rasenmäher, so wie es im Schrebergarten halt ist, jeder geht im Sommer. Wenn man den Rasenmäher teilt mit der Nachbarin, dann kommt man mit der ins Gespräch, wenn man sich ihn ausborgt oder umgekehrt. Und es ist für niemanden ein Schaden, ja, weil der steht ja eh nur im Schuppen, außer einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen, wo man braucht. Also so sind es oft nur Kleinigkeiten, die aber viel verändern können, auch im Umgang miteinander.
Ja. Lass mich dich noch fragen, Michael, zum Schluss, wovon träumst du? Wovon träumst du jetzt?
Wovon träume ich? Ich träume davon, dass jeder so seinen Platz findet, jeder am richtigen Fleck ist, auch mit seinem Herzen. So wie es in der Natur auch ist. Ich meine, wir kriegen es ja eh, wir wollen nur die Augen aufmachen. Ist da draußen, ist ein großes System. Niemand ist nur für sich unterwegs. Ne? Wir sind alle Teil eines größeren Ganzen. Und das ist ja überhaupt nicht esoterisch oder sonst was oder spirituell, sondern das ist ja auch wissenschaftlich mittlerweile total belegbar. Also selbst wenn der sagt, das ist mir zu abgehoben, ist es nicht. Ne? Und das, finde ich, ist schön. Das gibt einem irgendwie ganz viel Freiheit und ein gutes Gefühl.
Schön. Michael, ich wünsche dir das Allerbeste auf deinen nächsten Schritten mit deinem neuen Projekt, mit deinen Ideen und Visionen. Und mögest du dir deine Strahlkraft behalten und ja, deine...
Dir auch, Jakob, für deine Reise. Alles Gute.
Danke. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit und dass du deine Geschichte da geteilt hast mit sehr vielen spannenden Impulsen.
Sehr gern, sehr gern.
Danke, Michael.
Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn du dich über die Themen in dem Podcast gerne austauschen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, deine Gedanken unter dem aktuellen Post auf Instagram @jakob.horvath oder per E-Mail an mail@1000firststeps.com mit mir und der Community zu teilen. Ich freue mich immer sehr, wenn ich lese und höre, was der Podcast bei dir bewirkt, was er in deinem Leben zum Positiven verändert. Wenn das bei dir auch so ist, dann kannst du mithelfen, dass ihn noch mehr Menschen hören können, indem du ihn mit deinen Freunden teilst, mit deinen Bekannten, deinen Kollegen, zum Beispiel als Screenshot in deiner Instagram-Story. Es würde mir auch viel bedeuten, wenn du mir eine Rezension und eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann freue ich mich, wenn du Teil der Community wirst und dich für meinen Newsletter anmeldest. Dort wartet auch ein kleines Willkommensgeschenk auf dich und Infos zu Podcast-Folgen, Meditationen, exklusive Updates zu Abenteuern aus meiner kleinen Welt und mehr. Den Link zum Newsletter findest du in den Shownotes und auf meiner Website 1000firststeps.com. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Meditationstrainer und Autor von Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben, das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit wertvollen Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Danke, dass du hier dabei warst, dass du den Podcast hörst, dass wir ein paar Schritte gemeinsam gehen können. Wenn du mit mir persönlich arbeiten möchtest, wenn du gerne teilnehmen möchtest an meinen Online-Trainings und Mentoring-Programmen, dann schick mir ein E-Mail und wir vereinbaren ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn du möchtest. Bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Alles Liebe und Namaste, dein Jakob.